Im Inneren des Zeremonieraums ist es fast stockdunkel. Nur flackerndes Kerzenlicht beleuchtet das Gesicht des Schamanen. Er erzählt über die heilende Wirkung von Ayahuasca auf Spanisch. Die Teilnehmer kommen aus den USA, Frankreich, Deutschland und anderen westlichen Ländern. Für das Recht in dieser Hütte mitten im Amazonasdschungel sitzen und Ayahuasca aus einer Cola-Plastikflasche trinken zu dürfen, haben sie mehrere hundert Euro ausgegeben. Morgen werden sie nach dieser herausfordernden Nacht ihre Kräfte wieder bei Yoga- und Meditationssessions sammeln können. Das ist ein Teil ihres Aufenthalts in diesem Ayahuasca-Retreat. Ein Retreat ist eine Einrichtung, die den Touristen ein mehrtägiges Programm mit Ayahuasca-Zeremonien anbietet. Die größten Retreats werden von US-Amerikanern oder Europäern betrieben. Für ein paar Wochen Aufenthalt da gibt man schnell von $2,000 bis $4,000 aus. Die moderne Kommerzialisierung der Ayahuasca-Praxis wird von manchen als bedrohlich für die Tradition gesehen. 2008 hat die peruanische Regierung diese Praxis als nationales Kulturerbe anerkannt, um sie vor kommerzialisiertem Gebrauch außerhalb des Kontexts zu schützen. Sobald das Konzept vom Kulturerbe ins Spiel kommt, tauchen viele Fragen auf. Die erste: Welcher Bestandteil der Ayahuasca-Praxis soll als Kulturerbe geschützt werden? Sie besteht aus vielen Elementen, etwa der Pflanze an sich, dem fertigen Gemisch, der Zeremonie und den Erfahrungen der Zeremonieteilnehmer. Raul Mata, ein peruanischer Wissenschaftler, der zum kulinarischen Erbe forscht, meint:
Diese Art der Spiritualität ist sehr individuell. Das ist sehr interessant, denn wie kann etwas, das sich individuell auf den Körper auswirkt, als Erbe anerkannt werden? Erbe ist per Definition etwas, über dessen Eigenschaften sich alle Menschen, die ganze Gemeinschaft, einig sind. Also, wie kann Ayahuasca in diese allgemeine Definition passen, wenn jede Erfahrung damit unterschiedlich ist?
Die individuelle Erfahrung zu standardisieren ist also unmöglich. Aber auch eine spezifische Art, die Ayahuasca-Zeremonie durchzuführen, zum Standard zu machen, ist schwierig. Welche schamanischen Objekte in die Zeremonie gehören und wie man sie einsetzt, entscheidet jeder Schamane für sich. Das gleiche gilt für den Trank. Alle Schamanen bereiten das Gemisch unterschiedlich zu. Nur zwei Hauptpflanzen bleiben immer gleich: die Ayahuasca-Liane und die Blätter des Chacrune-Strauchs. Der Rest kann nach Belieben geändert werden. Raul Mata bringt es auf den Punkt.
Wenn man ein bestimmtes Rezept von Ayahuasca gestalten möchte, ist es sehr kompliziert, denn jede Ayahuasca ist unterschiedlich.
Sollte man sich doch für ein bestimmtes Rezept und eine bestimmte Weise der Zeremonie als Standard entscheiden, kann es mehr negative als positive Aspekte mit sich bringen.
When you think about the protection, you have to always
Wenn man etwas schützen möchte, muss man immer an die Frage des Zugangs denken. Denn eine Sache, die auf jeden Fall für den Amazonas und für Peru im Allgemeinen stimmt, ist, dass die Menschen hierzulande Geld brauchen. Und eine der Möglichkeiten, ans Geld zu kommen, ist, ihre Besonderheiten, etwas, was sie von den anderen unterscheidet, zu verkaufen. Also, wenn man eine Sache schützen und bewahren möchte, dann sperrt man vielleicht manchen Menschen den Zugang dazu.
Die peruanische Deklaration hat angeblich die Absicht, die indigenen Gemeinschaften zu schützen. Doch gerade diese können von der Kommerzialisierung profitieren. Jesse Hudson, der zur Globalisierung von Ayahuasca an der University of Colorado geforscht hat, erzählt:
Ihr einziges Einkommen stammt vom Verkauf von Bananen oder von ihrer Kunst, von Jobs wie Kleidungsstücke machen, Schuhe putzen, also etwas, was sich am Fuß der sozialen Leiter befindet. Aber diese Arbeit, Ayahuasca servieren und Training anzubieten, das hat meiner Meinung nach mehr Würde in sich. Und ich weiß, dass meine Shipibo-Freunde, die ich diesen Sommer kennengelernt habe, sich sehr freuen würden, wenn mehr Leute zu ihnen kommen, um Ayahuasca zu trinken.
Seit 2008, als die peruanische Deklaration veröffentlicht wurde, hat es keine weiteren Aktivitäten von der Regierung bezüglich Ayahuasca gegeben. Was diese Initiative aber sicherlich bewirkt hat, ist, dass das peruanische Ayahuasca für globale Touristen attraktiver wurde. Verglichen mit anderen Ländern wie Kolumbien und Ecuador, in denen man Ayahuasca trinken kann, zieht Peru am meisten Touristen an. In Iquitos zum Beispiel wird man an jeder Ecke Ayahuasca angeboten. Auf der Straße trifft man auf unzählige Werbeschilder, die Heilung und spirituelle Erfahrung mit Ayahuasca versprechen. Die Anerkennung von Ayahuasca als Kulturerbe treibt die Fetischisierung weiter voran. Jesse Hudson meint, dass dieser Prozess nicht unbedingt verurteilt werden soll.
Fetischisierung ist ein sehr starkes Wort, aber das muss nicht unbedingt was Schlimmes bedeuten. Wenn man Steve Jobs ist, dann ist die Fetischisierung von Apple-Produkten eine sehr gute Sache.
Die peruanische Initiative dient also weniger dem Schutz der Ayahuasca-Tradition als ihrer weiteren Vermarktung. Und die Vermarktung ist dann nicht schlimm, wenn die Stämme selbst davon direkt profitieren können. So funktioniert das aber nicht immer. Besonders in den Retreats, die westlich organisiert sind, werden die Indigenen ausgebeutet. Man setzt sie ein für die Zeremonien, aber am Gewinn werden sie kaum beteiligt. Eine mögliche Lösung für die Indigenen? Selbst Retreats zu betreiben. Das tun einige Indigene auch, doch da gibt es ein Problem. Jesse Hudson erklärt,
die westlichen Zentren scheinen am populärsten zu sein, weil sie sich im Internet, in sozialen Netzwerken besser präsentieren können. Oder weil sie besser Bescheid wissen, was die Besucher in puncto Unterbringung, Essen, Diskurs und Rhetorik brauchen.
Man muss auch nicht immer auf die Leistung indigener Schamanen zurückgreifen. Mittlerweile muss man nicht mal mehr nach Lateinamerika reisen, um eine Ayahuasca-Erfahrung zu machen. Ayahuasca International bietet zum Beispiel dreitägige Retreats in verschiedenen europäischen Städten für rund 600 Euro an. Dabei wurde bei Ayahuasca International der Name von den Indigenen missbraucht. Der Betreiber des Unternehmens, Alberto Varela, berief sich bei der Werbung seiner Retreats auf den kolumbianischen Cofan-Stamm. Die Cofan wiesen die Annahme, dass sie mit Varela kooperiert haben, in einem öffentlichen Brief zurück. Heine Dörfer, der am Zentrum für Ethnomedizin in Kolumbien mit Ayahuasca gearbeitet hat und im persönlichen Kontakt mit Cofan war, erzählt,
dieser öffentliche Brief ist von den Cofan initiiert worden, von dem Stamm, der mit Alberto Varela anfangs zusammengearbeitet hat, aber dann hieß es, dass er halt Versprechungen gemacht hätte, die Cofan zu unterstützen in ihren Gemeinschaften. Das ist wohl niemals passiert. Und von daher denke ich, dass es eher schädlich ist aus der Sicht der Indigenen, dass da Varela mitarbeitet.
Solche kommerziellen Strategien können also den Indigenen schaden. Was bei der Kommerzialisierung von Ayahuasca also wichtig ist, ist, dass die Gemeinschaft von der Vermarktung von Ayahuasca profitieren kann.